Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu spannenden Themen der Langlebigkeitsmedizin. Und heute habe ich ein Thema für euch mitgebracht. Das ist wirklich eines meiner Lieblingsthemen. Es geht um Fasten. Und Fasten und Langlebigkeit natürlich hier in dem Kontext. Aber vorausschicken möchte ich nur, Ernährung ist eines der kontroversesten Themen, die man sich vorstellen kann. Ich vergleiche es immer damit, dass es kaum was anderes gibt außer Religion, wo die Leute sich so in die Haare kriegen drüber. Beim Fasten ist das alles ein bisschen einfacher, weil es ist wirklich wahnsinnig gut beforscht und wahnsinnig klar, dass es das Leben verlängert und die Gesundheit fördert. Das hat man gesehen bei allen möglichen Spezies, ob das jetzt Fliegen, Mäuse oder Affen sind. Alle leben länger, wenn sie fasten. Also die Sache liegt einfach klarer, weniger Diskussionsmaterial, weniger Streitmaterial hier. Ein Beispiel ist eine Studie, die sich mit Mäusen befasst in diesem Fall. Und die Mäuse wurden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Und eine Gruppe wurde mit Futter versorgt, je nachdem, wie viel sie fressen wollten. Also ad libitum nennt man das. Das heißt, sie können fressen, so viel sie wollen. Eine andere Mausgruppe hat eine Kalorienrestriktion erfahren. Unterschied Kalorienrestriktion Fasten ist, Fasten, wir essen gar nichts. Kalorienrestriktion, wir essen weniger als vergleichsweise mit einer anderen Diät. Also es gibt da natürlich Kalorienrestriktionsregime, wo man vielleicht 30% weniger isst, 50% weniger. Das kann man dann sich je nachdem überlegen. Aber Punkt ist, Kalorienrestriktion heißt, wir essen was, aber weniger Fasten, also wir essen nichts. Es gibt dann noch eine weitere Mausgruppe, in der haben die Mäuse eine Mahlzeit pro Tag bekommen. Und zwar eine gewisse Diät, kohlenhydratreich. Und noch eine Mausgruppe, eine gewisse Diät, kohlenhydratarm. Das heißt, verschiedene Diäten wurden auch getestet. Und jetzt natürlich die große Frage, welche Mausgruppe hat die besten Ergebnisse gehabt? Vielleicht aus meiner Einleitung her habt ihr schon einen Verdacht. Die Mausgruppe, die gefastet haben, die Mausgruppen, also mehrere, die gefastet haben, haben die besten Ergebnisse gehabt. Also die, die also weniger gegessen haben, also Kalorienrestriktion, aber auch die nur einmal am Tag gegessen haben im Intervall, die hatten die besten Ergebnisse. Es ist also wichtiger, was wir hier an Restriktion machen, also weniger essen als und auch der Intervall ist wichtig, also die, die nur einmal pro Tag gegessen haben, ist wichtiger als die Komposition. Weil es wurden ja auch verschiedene Kompositionen von Diäten getestet. Es war nicht so ausschlaggebend. Also man sieht hier, dass die molekularen Prozesse, die angestoßen werden vom Fasten, die äußerst positiv sind im Säugetier, also zum Beispiel Maus, aber das gibt es auch bei Affen etc. Also da gibt es recht gute Daten und die Frage ist natürlich, können wir das auf den Menschen übertragen? Und das wollen wir heute besprechen. Also ich habe kurz schon gesagt, was ist Fasten? Also Fasten ist, wir essen nichts. Es gibt das ganz berühmte Intervallfasten, davon wieder die berühmteste Variante 16:8. Das heißt, 8 Stunden wird gegessen, 16 Stunden nicht. Das heißt, das ist dann eine Pause, ein Intervall, wo wir nichts zu uns nehmen. Es gibt dann noch Sonderformen wie ein Trockenfasten, wo man auch nichts trinken darf. Das ist zum Beispiel Ramadan, wäre ein Beispiel dafür. Prolongiertes Fasten, wenn es über längere Zeit gibt, so Fastenkuren gibt es auch, ja, muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Wasserfasten, man darf nur Wasser essen und dann gibt es die Fasting Mimetic Diet von Professor Longo aus Los Angeles, mir auch bekannt, der Kollege, war mein Interviewpartner in einem meiner Bücher und der hat diese Diät erfunden, auch wirklich spannend, weil man isst zwar was, aber so wenig und so gezielt, dass der Körper denkt, der Organismus denkt, wir fasten. Also wirklich super, super smart, weil, wie gesagt, man isst was, also man kommt irgendwie doch noch ein bisschen zu seinem Essen, aber man genießt die Vorteile, die man eben hat, wenn man fasten würde. Kalorienrestriktion haben wir schon gesagt, also kalorienmäßig abweichen von einer normalen Diät. Und es ist, wie gesagt, hier zu vermerken, noch einmal, wir wissen aus den Blue Zones auch, das hilft. Also wir leben länger. Es ist einfach gesundheitsfördernd. In Japan zum Beispiel ist sogar eine Tradition, dass man sich nie ganz satt essen soll. Ja, das ist also auch schon wieder eine Form des Kalorienreduzierens natürlich dann in dem Fall. Ja. Aber jetzt nochmal zum eigentlichen Thema Fasten. Wir haben gesagt, da gibt es molekulare Prozesse, die hier angeregt werden. Der erste, den ich da nennen möchte, ist AMPK. Was ist AMPK? Die Adenosin-Monophosphat-abhängige Kinase. AMPK ist ein Sensor, ein Enzym, erstens einmal, aber ein Sensor, der des Levels an ATP, das uns zur Verfügung steht. Ihr erinnert euch vielleicht aus einer der anderen Folgen, ATP ist die Währung unseres Stoffwechsels, unsere Energiewährung, so kleine Mikrobatterien, die einfach Energie speichern, und mit diesen ATP-Mikrobatterien können wir Stoffwechselvorgänge antreiben und betreiben. Und das AMPK ist ein Sensor, das wahrnimmt, ob wir jetzt viel ATP haben, also das wäre dann natürlich viel Energie zur Verfügung haben, oder ob wir viel AMP haben. AMP ist wieder natürlich, aus ATP wird dann AMP, und das wissen wir haben wenig Energie. Unsere Batterien, unsere Mikrobatterien sind leer. Also dieses Verhältnis wird hier gemessen. Und es gibt verschiedene Arten, wie man AMPK aktivieren kann. Eine Art, könnt ihr euch schon vorstellen, ist das Fasten. Haben wir schon gesagt, gell? Das ist natürlich hier das, um was es heute geht. Aber AMPK kann man auch durch intensiven Sport aktivieren, kann man durch gewisse Medikamente, zum Beispiel Metformin, aktivieren und kann man auch durch gewisse Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel Berberin, aktivieren. Aber wie gesagt, heute dreht sich alles um das Thema Fasten. Wie wirkt nun AMPK in der Zelle? Es sorgt dafür, dass Glucose besser in die Zelle aufgenommen wird. Es steigert also unsere Insulinsensitivität. Ja? Also sehr gut und natürlich gesundheitsförderlich ist, weil wir wissen ja, Insulinresistenz, das ist die Vorstufe des Diabetes, das ist was, was uns natürlich große Probleme macht. Hohe AMPK-Level sind auch antiinflammatorisch, also entzündungshemmend. Und AMPK, ganz wichtig, kann man sich auch gut herleiten, fördert auch die Autophagie. Weil wenn wir zu wenig Energie haben, dann müssen wir irgendwo Energie herbekommen. Und AMPK fördert Autophagie, das Recycling unserer Zellbestandteile. Klar, da gewinnen wir uns wieder Energie zurück, haben wieder mehr zur Verfügung. Also die AMPK-Aktivierung erscheint sehr viele positive Wirkungen zu haben und kann man eben stark durchs Fasten antreiben. Also das ist ein Effektor des Fastens. Der zweite Signalweg, der hier stark eine Rolle spielt, ist mTOR. mTOR hat eine coole Geschichte, wie sie entdeckt worden ist aus meiner Sicht. Mammalian Target of Rapamycin heißt mTOR ausgeschrieben. Und Rapamycin ist eben das mit einer sehr interessanten Entdeckungsgeschichte. Das wurde nämlich auf den Osterinseln, ihr kennt das vielleicht, Stonehenge und so, da wurde das entdeckt. Das ist nämlich Rapa Nui, wird diese Insel genannt. Und da fand man Bakterien, die eben Rapamycin herstellen, und das ist eigentlich ganz zu Anfang entdeckt worden als antifungal, also als gegen Pilze wirksame Verbindung. Aber man hat dann auch gemerkt, das ist immunsuppressiv und antiproliferativ. Das heißt, man kann das natürlich auch zum Beispiel in der Transplantationsmedizin verwenden, um Organabstoßungen zu reduzieren. Also coole Sache, Rapamycin. Und wenn wir jetzt mTOR anschauen, Mammalian Target of Rapamycin, ist also dieser Rezeptor, ja, von Rapamycin, um den es hier geht. Und der hat auch die Funktion eines Sensors. Ihr erinnert euch, AMPK, habe ich gesagt, sensorartig. Hier auch wieder sensorartig. Hier geht es aber um andere Dinge, die hier abgeprüft werden sollen. Hier geht es um Nährstoffe und ganz besonders um Protein und Zucker. Und beim Fasten kommt es eben zu einer Herunterregulierung von mTOR. Das heißt, mTOR merkt, es wird nicht stark aktiviert, wir haben nicht genug Zucker, nicht genug Protein da, und es geht ein Überlebensmodus der Zelle los und natürlich wieder startet sowas wie Recycling, also Autophagie. Und wenn wir jetzt nochmal genau schauen, wie wirkt Protein und Glucose hier ein? Also viel Protein aktiviert natürlich mTOR und verkürzt damit über diese anabole Achse wahrscheinlich das Leben. Das heißt, der Zusammenhang hier wieder über eine komplexere Kaskade, IGF-1, Growth-Hormon, also Wachstumshormone sind hier Effektoren, anabole Vorgänge passieren. Habe ich gesagt, es ist quasi nicht nur schlecht natürlich, wenn wir Muskeln aufbauen wollen zum Beispiel, dann brauchen wir das. Aber im Long Run, auf längere Sicht gesehen, ist trotzdem die Tatsache, dass wir diese anabolen Vorgänge die Zelle nicht auf die Langlebigkeit hin trimmen, sondern eher eben Probleme erzeugen. Das ist also natürlich ein bisschen diffizil zu sehen, wenn wir jetzt Muskelschwund therapieren wollen, wenn wir Sarkopenie-Prophylaxe machen wollen. Klar, dann freuen wir uns über gewisse mTOR Aktivität. Das heißt, das reine Proteindefizit, man darf es nicht übertreiben. Aber wichtig ist hier ein balanciertes Vorgehen. Und als Faustregel sage ich immer eine Aufnahme von mindestens 0,8 Gramm an Proteinen pro Körpergewicht, Kilogramm. Wenn man jünger ist oder wenn man auch älter wird, mehr. Oder wenn man Sportler ist, auch mehr. Bis zu 1,5, 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das kann man auch schon gut aushalten und hat keine überschießende mTOR-Aktivierung. Aber wie gesagt, das Problem ist immer bei solchen Dingen die Schwarz- und Weiß-Ansicht. Die gibt es in der Biologie kaum. Das heißt, wir wollen natürlich nicht hier eine überdimensionierte mTOR-Aktivität, aber wenn wir natürlich gar keine haben, dann haben wir auch keine anabolen Wirkmechanismen. Das wäre auch schlecht. Aber wie gesagt, Dosis-Fazit, wir nehmen, ne? Die Dosis macht das Gift. Die zuckerendokrine Achse, die auch an mTOR zum Teil direkt wirkt, ist natürlich auch ein Thema. Hier wird Insulinausschüttung natürlich gefördert und hohe Insulinwerte machen Insulinresistenz, machen kürzeres Leben und Diabetes. Also aufpassen, auch hier, Protein und Zucker. Wir haben ja, glaube ich, viel schon geredet über die Ernährung, Proteine, Zucker etc. Es ist einfach ein komplexes Thema, aber ich fasse es einfach nochmal so zusammen, versuche es möglichst einfach zu sagen, die gesundheitlichen Vorteile über das Fasten lassen sich eben über diese zwei Achsen darstellen, und zwar über die Herunterregulierung von mTOR, ja, also Bremse auf die anabolen aufbauenden Vorgänge und Aktivierung von AMPK, das Aufschalten von Dingen wie eben Autophagie etc. Was man noch nennen sollte als dritten wichtigen Pathway, Signalweg beim Fasten, sind die Sirtuine. Sirtuine haben wir auch schon öfter gehört. Sirtuine grundsätzlich involviert in der Energieproduktion unserer Zelle, aber auch in der Erneuerung bzw. in der Reparatur unseres Genoms. Und neben AMPK und mTOR sind es die wichtigen Langlebigkeitseffektoren, die auch durch Fasten aktiviert werden können. Abschließend möchte ich sagen, dass diese drei Pfade, mTOR, AMPK und Sirtuine, eben die wesentlichen molekularen Pfade sind, die natürlich die Altersforschung sehr stark unter die Lupe nimmt aktuell. Und wenn wir jetzt einen Ausblick uns erlauben wollen in die Zukunft, dann würde ich sagen, dass Fastentherapien schon einen Stellenwert haben werden, und es wird auch aktuell jetzt schon bei bestimmten Krebstherapien ein zusätzliches Fastenregime studiert, gerne das Fasten-Mimetic-Diet-Regime. Viele schaffen halt das nicht, die Patienten, weil die sind eh schon angeschlagen und jetzt sollen sie natürlich auch noch hier fasten, aber es scheint schon auf die Krebstherapie eine positive Wirkung zu haben. Wir brauchen da aber noch wirklich bessere Studien, ob wir Intervallfasten sollen, was ja die einfachste Art ist, oder andere Fastenregime vielleicht dann noch besser geeignet sind. Wie gesagt, Fasten-Mimetic-Diet ist das, was am besten beforscht wird. Es ist gerade viel Bewegung da drinnen. Wenn ihr da Fragen habt dazu, gerne schreiben, wie immer an podcast@beyondlifespan.de. Wir freuen uns auf die Zuschriften und vieles, was wir heute erwähnt haben. Die Studien dazu sind in den Shownotes verlinkt, und es ist einfach, ich sage es noch einmal abschließend, ein schwieriges Thema, weil wir einfach hier Stoffwechselvorgänge gegeneinander laufen haben, die nicht gut und böse per se sind. Aber wie gesagt, im Kontext der Langlebigkeit betrachtet und vielleicht auch im Kontext mancher Therapieansätze ist Fasten extrem nützlich, indem es einfach Stoffwechselvorgänge anders reguliert und für die zelluläre Gesundheit nutzbar macht. Und das wäre halt allen vorderst einmal eine AMPK-Aktivierung, eine mTOR-Hemmung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit von heute. Schwieriges Thema ein bisschen, gell? Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, dann bitte diese einsenden unter podcast@beyondlifespan.de. Wir freuen uns über alle eure Rückmeldungen und bemühen uns natürlich, diese dann zeitnah zu beantworten. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch.